Ja, ich grüße Sie auch herzlich heute Morgen an diesem wunderschönen Sonntag. Also solche Lieder, ja, die wir gerade so gesungen haben, die passen ja hier voll in diesen Sonntag hinein. Geh aus mein Herz und suche Freud. Ja, ich verfolge mit Interesse bei Ihnen hier, dass Sie sich ja ganz tapfer durch den ersten Korintherbrief ackern. Und ich reihe mich da ein. Und ja, heute folgen wir also der Argumentation des Paulus zur Auferstehung der Toten. Und ich fand es wirklich bemerkenswert, mit welcher Geduld und mit welcher Mühe auch, mit welchem Einsatz und mit welchen Mitteln er versucht, die Perspektive der Korinther, christliche Gemeinde, zu korrigieren. Liebevoll und stark. Also, ich lese uns gleich den Text hier vor. Und ich erinnere nur an das, was Sie ja schon gehört haben, hier die vorigen Sonntage. Das haben wir ja gesehen, da greift er die Leugnung der Auferstehung der Toten in Korinth auf. Also das heißt, in der Gemeinde gab es Menschen, die sich das gar nicht vorstellen konnten. Und das packt er an. Ein heißes Eisen. Also ich erinnere an den Vers 12 hier im vorigen Abschnitt, da heißt es, wenn Christus gepredigt wird, also bei euch sonntags im Gottesdienst und so weiter, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt gar keine Auferstehung der Toten? Ja, das kann er natürlich nicht stehen lassen, nicht wahr? Also er hat das gehört. Korintherbriefe gingen ja durch Boten hin und her und er hat von den Boten gehört, was da so abgeht in Korinth, in seiner Gemeinde, die er gegründet hatte. Und er nimmt diese Herausforderung der Korinther an. Und dann sagt er ihnen, was, ihr lieben Leute, würde das denn heißen? Was würde das denn bedeuten? Er argumentiert ähnlich wie ein jüdischer Rabbi, der immer hauptsächlich gute Fragen gestellt hat. Und dann kommt er auf diese Schlussfolgerung. Wenn es keine Auferstehung gäbe, was dann? Dann, sagt er, wäre das ganze Leben sinnlos. Und dann zitiert er aus dem Alten Testament Jesaja und sagt ihnen, oder wie Jesaja da dann gesagt hat, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Also der ganze Sinn unseres Lebens, wenn es keine Auferstehung gibt, besteht jetzt alles auszukosten. Koste es, was es wolle. Essen und trinken, denn morgen ist alles vorbei. Also jetzt genieße den Moment. Nun, Paulus weiß natürlich auch, und das ja, kommt auch zum Ausdruck, er weiß natürlich, und wir wissen das auch, dass das Leben, unser Alltagsleben und unser tägliches Brot, was wir haben und so weiter, dass das natürlich nicht alles komplett sinnlos ist. Das wäre auch fanatisch, so zu reden. Also, es gibt diese kleinen Sinneinheiten, ja, einen Garten zu bepflanzen. Ich genieße gerade meine selbst gepflückten Tomaten auf dem Balkon. Das ist toll. Oder Kinder großzuziehen, sehr sinnvoll, sehr wichtig. Oder durch eine Arbeit etwas Produktives zu schaffen, Volkswirtschaft, sehr wichtig. Alles das macht Sinn. Aber er sagt den Korinthern, erst der große, übergreifende Sinnzusammenhang, der unser Leben zusammenhält, wenn es denn ewig ist, der entsteht oder den gibt es eigentlich nur durch die Auferstehung Jesu. Also wenn der Tod in einem grundsätzlichen Sinne überwunden wird. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig zu hören, weil wir alle, sogar wir Christen, oftmals diesen großen, übergreifenden Sinnzusammenhang nicht genügend sehen. Und wir verlieren uns und manche flüchten sich sogar hinein in diese ganz kleinen Sinneinheiten und die sind alle ganz wichtig und so weiter und so weiter und weil wir auch sonst nichts anderes haben. Und dagegen hält Paulus und sagt, es gibt den großen, umfassenden Sinn im Leben und den zeigt ausgerechnet die Auferstehung Jesu, also die Überwindung des Todes, der Endlichkeit dieses unseres Lebens. Und er sagt ihnen, Vers 20, nun aber ist Christus auferstanden. Das muss er einer christlichen Gemeinde in Korinth sagen, schreiben. Es gibt einen Sieg über den Tod und damit Sinn. Ja, also Paulus bemüht sich sehr in dem Abschnitt, den ich uns jetzt gerade gleich lese, er bemüht sich sehr, das Wesen der Auferstehung der christlichen Gemeinde in Korinth nahezubringen. Und dazu lese ich uns jetzt die Verse 35, 1. Korinther 15, Vers 35 bis 49, da heißt es. Es könnte aber jemand fragen, also da gab es Leute, die sagten, Auferstehung gibt es gar nicht. Und er sagt, doch, weil Christus ist auferstanden. Und er knüpft an und sagt, jetzt könnte ja jemand von euch fragen, wie werden denn die Toten auferstehen. Also wenn du sagst, es gibt eine Auferstehung, wie soll das denn aussehen? Mit welchem Leib werden sie denn kommen? Und dann antwortet er und sagt, du Narr, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es denn nicht vorher stirbt. Und was du säst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einen jeden Samen, seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, ein anderes das Vieh. Ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Kann man verstehen, ne? Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Und er meint damit, einen anderen Glanz hat die Sonne, Himmelskörper. Einen anderen Glanz hat der Mond. Einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. Auch eine interessante Bemerkung, finde ich, zu der Zeit. Wir wissen das heute viel besser und genau, wir würden sagen, ja, hat Paulus schon gesagt. Und dann schließt er und sagt, so, auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Wie geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, zitiert Mose 2, wurde zu einem lebendigen Wesen und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche, danach aber der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist vom Himmel, also der Mensch in der Auferstehung. Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen, und wie der himmlische ist, so sind auch die himmlischen. Wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des Himmlischen. Also, wir ziehen jetzt die nächste Ackerfurche hier. Ackern. Durch den ersten Korintherbrief. Super. Also, die Frage der Korinther ist, wenn er denn sagt, es gibt die Auferstehung der Toten, was sich viele nicht vorstellen können. Die Frage ist, wie soll das denn sein? Wie können wir das denn verstehen? Nun, ich glaube, die himmlischen Dinge können wir eigentlich gar nicht verstehen. Also da sind wir den Korinthern ganz ähnlich. Und so ehrlich wie die sind, sollten wir auch sein. Zum Beispiel eben Auferstehung Jesu. Wie wollen wir das verstehen? Oder die Gottheit Jesu und seine Menschheit Jesu in einer Person. Nahtlos, nicht vermischt, so wie die griechischen Götter, das waren Halbgötter und Halbmenschen, Jesus ganz und ganz, Gott und Mensch und doch eins, ohne schizophren zu sein. Ja, verstehen Sie das mal? Wie sollen wir das Himmlische, das Göttliche tatsächlich verstehen? Übrigens, oder vielleicht sollte ich vorher sagen, ja, die Korinther waren ja sehr stark von Plato beeinflusst. Der war zwar schon 400 Jahre tot, aber groß genug, um sie in ihrer Zeit immer noch zu prägen, ihr Denken zu prägen. Und Plato hatte den Griechen damals gelehrt, dass die Seele des Menschen als Geist schon vor der menschlichen Zeugung im Himmel existiert. Und durch menschliche Zeugung aus dem himmlischen Bereich in die menschliche Leiblichkeit gekommen ist. Und da oftmals ein sehr leidvolles Leben geführt hat. Also Körperlichkeit ist nicht nur Vergnügen, sondern manchmal auch Leid. Oder sie haben sogar gedacht, meistens Leid. Und beim Tod des Menschen, wenn ein Mensch stirbt, stiege diese Seele wieder zurück in ihre eigentliche himmlische Herkunft. Plato hat die Unsterblichkeit der Seele gelehrt. Sie kommt aus der Ewigkeit in die Zeit und geht zurück in die Ewigkeit, wird gewissermaßen befreit von dem Leid dieses menschlichen Körpers, Krankheit, Schmerzen, frei sein, wieder im Himmel. Und eine leibliche, und jetzt verstehen wir das Problem der Korinther vielleicht etwas besser, eine leibliche, ich habe mir extra ein kurzes Hemd hier heute Morgen angezogen, eine Auferstehung des Fleisches, wie es das alte Glaubensbekenntnis sagt. Also eine Auferstehung dieses Leibes konnten sich die Griechen gar nicht vorstellen. Und das war sogar ein negativer Gedanke für sie. Leiblichkeit war schon schwierig. Jetzt stellen Sie sich das mal vor. Christliche Gemeinde in Korinth. Mit dem Hintergrund griechischer Philosophie im Kopf. Wird jetzt korrigiert durch Paulus, indem er ihnen erklärt, was denn Auferstehung bedeutet. Wissen Sie, was das für uns heißt? Für euch? Für mich? Was denken Sie, was Sie alles im Kopf haben? Als Christen. Was überhaupt nichts zu tun hat mit der Bibel. Was mehr durch ihre Prägung, durch ihre Bildung, meinetwegen durch sehr kluge Philosophie, durch Weltanschauung sich da eingenistet hat. Als Christen glauben wir an Jesus und so manches andere. Auch noch, das integrieren wir dann so. Und deshalb konnten sich die christlichen Korinther gar nicht vorstellen, was das denn sein sollte. Leibhaftige Auferstehung. Es konnte ja eigentlich nur schrecklich sein. Nein, sagt Paulus. Also, wie sollen wir das verstehen? Wie sollten Sie das verstehen? Und wir? Übrigens, das gleiche Problem hatte auch schon Jesus. Als er nämlich seinen Jüngern und dem Volk Israel, den Menschen da in Israel, versuchte er, das Reich Gottes zu erklären. Ist ja fast so ähnlich, ja? Reich Gottes, was ganz, ganz anderes. Und wie hat Jesus das gemacht? Er hat ihnen Gleichnisse erzählt. Die Gleichnisse vom Reich Gottes. Und das bedeutet eigentlich Analogieschlüsse. Er zeigte seinen Jüngern und den Menschen damals dann doch etwas, was sie verstehen konnten, in Anführungsstrichelchen. Seine Gleichnisse vom Himmelreich brachten eine Verstehenshilfe durch das Schließen vom Bekannten, hat ihn vom Ackerbau erzählt und von Vögeln und von allem Möglichen, vom Brotteig, vom bekannten irdischen und hat dann geschlossen mit diesem Bild auf das Unbekannte, auf das Himmlische. Und genau dasselbe macht Paulus hier mit den Korinthern. Finde ich eine tolle Methode. Und so können auch wir etwas mehr verstehen. Vier Bilder erwähnt er hier. Ich erinnere Sie kurz daran. Erstens das Bild von Saat und Ernte. Im Vergleich mit dem himmlischen Leib. Und er sagt, das Korn, was der Bauer aussät, stirbt. Also er will sagen, das zersetzt sich halt. Das löst sich auf, das vergeht in diesem Sinne und es entsteht, und das ist der Punkt, sehr geheimnisvoll eigentlich, also staunenswert, etwas Neues, und zwar etwas ganz Neues. Ein eigenes, neues Leben, so wie Gott es gibt und will. Dieses Geheimnis, also aus das neue Leben aus dem Weizenkorn oder aus irgendeinem Korn in der Erde, das kann man heute schon besser erklären, als die Leute das damals wussten. Aber es ist bis heute staunenswert. Also etwas, es Geheimnisvolles. Ich habe neulich gerade noch gelesen, das habe ich auch nicht gewusst. Habe ich gedacht, ja, gibt es denn sowas? Man hat jetzt rausgefunden, dass das Korn, das ja meistens so eine längliche Form hat, da, ja, so, das liegt irgendwie in der Erde. Und nur eine Seite von diesem Korn reagiert auf Gravitation der Erde. Wie geht das denn? Das heißt, nur aus dieser einen Seite, die auf Gravitation der Erde reagiert, wächst die Wurzel für die Pflanze. Und aus der anderen Ecke, aus der anderen Seite, wächst immer. Und zwar noch im Dunkeln, da ist noch kein Lichtstrahl angekommen. Der neue Spross nach oben, das eine immer nach unten, das andere immer nach oben. Wow, kannst du da nur sagen. Also Gott ist ziemlich clever. Ja? Und der neue Spross, das ist das, was er eigentlich hier sagen will, ist in einem Sinne etwas erstaunlich Neues. Etwas ganz Neues. Und doch besteht eine Kontinuität zum Alten. Es ist das Korn aus der vorigen Ernte. Ja, der neue Spross ist in diesem Sinne was Unglaubliches. Und so, sagt Paulus, ist Auferstehung. Das ist der Analogieschluss. Das ist der Vergleich, an dem wir etwas mehr verstehen können. Er sagt, es wird gesät, verweslich, und Auferstehung, unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und Auferstehen in Ehrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit, wird Auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird Auferstehen ein geistlicher Leib. Das ist übrigens ein Vers, der oft auf Beerdigungen am Grab gesagt wird. Sie waren sicher schon mal auf einer Beerdigung, haben Sie das vielleicht schon mal gehört. Bevor der Sarg dann in die Gruft gesenkt wird, kommt dieser Vers hier. Ich finde ein sehr starkes Wort, eindrucksvoll. Es gibt also eine Kontinuität zum Alten, aber vor allen Dingen eine Diskontinuität zwischen dem Irdischen und dem Himmlischen. Ein zweites Bild, was er hier erwähnt, ist das Wort Fleisch. Er sagt, also das betont eben besonders die Leiblichkeit. Das war das Problem der Korinther. Die konnten sich Auferstehung, wenn der sagte Auferstehung, dann dachten die, meine Seele schwebt dann wieder da oben im Himmel, auf Wolke 7 oder wo. Wow. Und Paulus sagt, Leiblichkeit. Und er zieht den Vergleich von unterschiedlicher Konsistenz der Körper heran. Er sagt, Menschen haben ein anderes Fleisch als Vieh, als Vögel. Am besten kann ich noch verstehen, als Fische. Zehnmal betont Paulus in diesem unseren Text, unserem Textabschnitt, das Wörtlein anders. Ein anderes. Eine andere Gestalt. Es wird also der neue Leib in der Auferstehung leibhaftig sein. Aber ganz anders, ja noch mehr anders als Menschen und Fische. Aber, verstehen Sie, anders und doch aus dem Alten. Aber das Alte wird ganz neu und zwar ganz anders neu sein. Das dritte Bild, was er nimmt, ist das Bild der Himmelskörper. Also er sagt, die Sonne hat einen anderen Glanz als der Mond und der Mond wieder anders als die Sterne. Auferstehung ist anders, ganz anders. Und das vierte Bild, was er hier gebraucht, ist das Bild der menschlichen Zeugung. Der Mensch wird durch leibliche Zeugung hervorgebracht und geboren. Und so, sagt er, gibt es auch eine Zeugung durch den Geist. Und das ja auch schon hier, also vor Auferstehung, hier. Wenn jemand zum Glauben an Jesus kommt, dann hat er eine Berührung mit dem Geist Gottes. Und eigentlich kann das nur der Geist Gottes. Ohne den Geist Gottes kannst du gar nicht zum Glauben kommen. Kannst du gar nicht zu Jesus finden. Jeder Christ hat eine geistliche Zeugung erfahren. Deshalb sprechen wir von neuer Geburt. In dir ist als Christ etwas Neues geboren. Und dann erweitert er dieses Bild durch den Vergleich mit Adam. Adam wurde lebendig durch den Hauch von Gottes Odem, also Schöpfungsbericht Mose. Und der himmlische Mensch der Auferstehung, sagt er, wie Christus auch, wird und wurde gezeugt durch den Hauch des Geistes Gottes. Also Christus ist nicht nur in der Maria durch den Geist Gottes gezeugt, sondern auch seine Auferstehung war ein Akt des Geistes Gottes. Und so schlussfolgert er und so tragen wir jetzt heute das Bild des Irdischen, aber einst das Bild des Himmlischen. Und diese Bilder, diese Analogien, diese Gleichnisse, das sind Verstehenshilfen für die Korinther und für uns. Und ich frage nochmal die Ausgangsfrage hier, können wir so Auferstehung letztlich verstehen? Nun, das Wunder können wir immer noch nicht verstehen. Aber im Glauben, unter der Wirkung unter der Zeugung des Heiligen Geistes doch erfassen. Das ist eigentlich das Wunder, was in jedem Gottesdienst hier bei Ihnen hier sonntags passiert. Also Ihr Gottesdienst ist eigentlich ein einziges Wunder hier, eine Wunderveranstaltung. Weil hier spricht einer zu Ihnen, der nicht ich bin. Oder irgendein Prediger hier. Auferstehung können wir deshalb eigentlich nur glauben und verstehen. Wir sollen sie verstehen, etwas besser verstehen, aber den Zugang dazu finden wir eigentlich nur durch den Glauben. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen oder wir könnten auch sagen, Gott zu verstehen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und wie er sei. Du musst also glauben. Allein durch den Verstand kann man Gott nicht verstehen. Gott will uns aber auch gar nicht zum Glauben zwingen. Also dieses Muss ist nicht jetzt eine Pistole, die er dir auf die Brust setzt und sagt, hier, du musst aber. Nein, du kannst gar nicht anders. Er offenbart sich Menschen, die das Unglaubliche erlebt haben, wie zum Beispiel den Jüngern. Die Jünger haben die Auferstehung Jesu erfahren. Deshalb haben wir diesen Text hier gelesen. Fisch und Honig wäre jetzt auch nicht mein Favorite. Aber Jesus zeigt ihnen, dass er leibhaftig auferstanden ist. Er kann schlucken, er kann kauen. Man kann ihn betasten. Der Auferstehungsleib ist nicht ein Gespenst, das durch den Raum schwebt. Obwohl es eigenartig ist, dass er Räume betreten konnte, ohne weiteres. Aber der Auferstehungsleib ist eine Leiblichkeit. Haben Sie das vor Augen? Auferstehung ist kein frommer Wunsch, keine christliche Philosophie, keine platonische Philosophie, wie die Unsterblichkeit der Seele. Ich vermute mal, dass einige von Ihnen, so ein bisschen platonische Unsterblichkeit der Seele intus haben. Ja, Esoterik, die knüpft dann daran an. Aber Auferstehung ist Leiblichkeit. Wie bei Jesus. Und Auferstehung ist kein Gespinst, sondern Auferstehung beruht auf einem Faktum, also auf einer Tatsache, nämlich auf der Tatsache der Auferstehung Jesu. Alles hängt an der Auferstehung Jesu. Und wenn Jesus, das sagt er den Korinthern auch, der fordert sie auch heraus, er sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube, all euer christlicher Glaube, Betrug. Das ist ja das, was die Atheisten uns sagen. Es hängt tatsächlich an der Auferstehung Jesu. Aber aufgrund der Glaubwürdigkeit der Zeugen, und er zählt die Zeugen in diesem Kapitel übrigens alle auf, also wie viele Leute, 500 auf einmal und so weiter, Jesus leibhaftig gesehen und gehört haben. Manche mit ihm haben mit ihm gegessen. Aufgrund der Glaubwürdigkeit der Zeugen plus aufgrund des Zeugnisses des Heiligen Geistes in unserem Herzen. Diese beiden Dinge, die gehören zusammen. Ist Christus auferstanden? Das war für die platonisch vorgebildeten oder durch setzten Korinther neu. So, ich schließe. Was heißt das für uns? Drei Schlussfolgerungen nochmal oder drei Bekräftigungen für uns hier. Und damit beende ich meine Predigt. Erstens, es gibt keinen Beweis für das Himmlische, für Gott. Und es kann keinen Beweis geben, denn ein Gott, den wir Menschen beweisen könnten, wäre nicht der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erden. Ein Beweis, das ist auch philosophisch ganz wichtig, steht immer über der Sache. Gott aber steht über uns. Und wir können das nicht umdrehen, das Ding. Dann ist Gott nicht mehr Gott. Gott ist Gott. Wir können ihn nicht beweisen. Aber wir sollen etwas mehr verstehen. Hoffentlich auch heute in diesem Gottesdienst. Etwas mehr verstehen. Nämlich, es gibt einen Auferstehungsleib. Die Auferstehung des Fleisches. So wie es dich heute hier gibt. Kneif dich ins Ohrläppchen. Du bist es. Ich bin's. Ich sitze hier. Also eine echte Leiblichkeit in Ewigkeit. Das ist das andere. Denn unser Leib ist ja dauernd vergänglich. Wir merken jeden Tag, irgendwas bin ich anders. In Ewigkeit Leiblichkeit. Unverweslich. Göttlich. Also auch wie Gott. Wir werden sein wie Gott, nämlich persönlich. Gott, das ist ja der große Unterschied zu allen Götzen. Gott ist eine Person, die hat Gefühle, die kann reden, der kann trauern, der kann zornig sein. Gott hat eine Persönlichkeit wie du, denn er hat dich in seiner Persönlichkeit geschaffen. Du bist ein echtes Du, ein echtes Ich, mit Selbstbewusstsein, mit Charakter. Und dein Auferstehungsleib wird all das haben. Du bist und bleibst also der in Ewigkeit, der du hier bist. Nur ganz anders. Ganz anders. Denkst du, wow, da habe ich aber Glück gehabt. Ja, ganz anders. Wir werden sehr ähnlich sein, wie Gott selber ist. Ewig, herrlich, persönlich, zwar nicht selber Götter. Wir werden keine Götter neben ihm sein. Wir sind Gottes Kinder. Und zwar nicht wie der Sohn Gottes, aber doch sehr ähnlich wie Jesus nach seiner Auferstehung, als er seinen Jüngern begegnete und mit ihnen aß. Und drittens und letztens, als solche sollten wir heute schon durch unseren Glauben an ihn Zeugen sein. Denn das war der Job, das war die Aufgabe der Jünger, denen er das hier beigebracht hat, 3 Jahre lang. Und ihnen erzählt hat, als er unter ihnen der Auferstandene war. Ihr, das Letzte, was er ihnen gesagt hat, das Wichtigste. Das war seine eigene Sendung, was Gott zu ihm gesagt hat, als er auf diese Erde kam. Ihr sollt meine Zeugen sein in aller Welt. Wir sollen heute schon Menschen sein, die dem Zeugnis dieser ersten Zeugen, die es erlebt haben, glauben. Die also mehr wissen von unserem Gott und Vater. Und durch die er, durch dich, andere Menschen zum Glauben führen kann. Und das besonders oder vor allen Dingen durch den Geist, der in dir wohnt. Du kannst und sollst Menschen führen zu ihrem wahren Ich, zu einem Leben mit dem ganz großen Sinn. Ja, ihr Lieben, darauf können wir uns freuen. Also wenn du diese Perspektive im Blick hast, Auferstehungsleib in ewiger Herrlichkeit. Und die Bibel sagt sogar, das ist aber jetzt ein anderes Thema, den Sack mache ich jetzt nicht auf. Die Bibel sagt sogar, auf einer erneuerten Erde. Das, was also für uns hier gilt. Erneuerte Erde in Ewigkeit. Das können wir uns auch nicht vorstellen. Du sitzt also nicht auf Wolke 7, sondern in dieser blühenden, wunderbaren Natur, die aber anders ist, ganz anders ist und doch die Kontinuität der Alten hat, so wie dein Leib. So, und wenn du dies Bild im Herzen hast, wenn du dich daran richtig freuen kannst, wenn dich das stark und groß macht, in dem Sinne, wie Gott mit dir arbeiten will, dann leuchtet das durch deine Augen und das sehen die anderen. Und die fragen, ja wie, irgendwas ist da, Zeugen sein. Gott segne euch. Amen. Gebetsgemeinschaft.